Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag, und mit einer hohen Auszeichnung. Geboren ist er 1947 in Sarobilsk im Gebiet Luhansk in der Ukraine. Ausgezeichnet wird Sergei Chardin nun für seine Romane, Essays, Gedichte, Übersetzungen und Songtexte mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels, der wohl wichtigsten Auszeichnung, die die Branche hierzulande zu vergeben hat. Man ehre den Schriftsteller und Musiker für sein herausragendes künstlerisches Werk wie für seine humanitäre Haltung, hieß es heute zur Begründung. Der in Düsseldorf geborene Komponist Manos Tsangaris hat als künstlerischer Leiter der Münchner Biennale mit Sergei Chardin zusammengearbeitet. Der Ukrainer hat für den Deutschen unter anderem ein Libretto geschrieben. Da hatte der Krieg im Osten der Ukraine schon begonnen. Ich habe Manos Tsangaris zunächst einmal gefragt, wie es zu der Zusammenarbeit kam.
Nun, wir haben mit der letzten Biennale, sprich die im letzten Monat im Mai stattgefunden hat in München, Münchner Biennale für Neues Musiktheater, ein Thema gesetzt und hatten es dann naturgemäß auch schon vor 2-3 Jahren gesetzt, nämlich Good Friends, gute Freunde, und haben dann, ohne allzu viel politisch zu denken oder voraus zu versuchen zu denken, verschiedene Autorinnen, Autoren und Komponierende zusammengebracht, wo wir dachten, das könnten einfach interessante, vielleicht auch nicht ganz so naheliegende Kombinationen sein. Und eine dieser Kombinationen war eben der ukrainische Autor Sergei Chardin mit einem österreichischen Komponisten Bernhard Gander. Und konkret der Vorschlag kam von unseren Dramaturgen, also Marion Hirte, Malte Obenauf, die sich natürlich sehr gut auskennen, auch in verschiedenen literarischen Gegenden, haben dann in einem bestimmten Moment gesagt, wäre ein sehr interessanter Autor für uns.
Wie ist das denn begründet worden? Was hatte man denn von ihm gelesen? Was hat man ihnen nahegelegt?
Ja, das Erste, was wir kannten, wo ich mich dann natürlich auch ein bisschen kundig gemacht habe, waren Lyrikbände. Gut, er war ja sozusagen auch der ukrainische Pop-Autor, was immer das heißt. Also das liegt vielleicht auch an seinem ersten Roman Depeche Mode, eben nach der britischen Gruppe benannt. Aber die Gründe waren, wir wollten zunächst ihn mit einer russischen Komponistin zusammenbringen. Das waren dann gewissermaßen doch schon politisch ausgerichtete Gründe. So wie wir auch eben mit einem Autoren aus Hongkong zusammengearbeitet haben im Zusammenhang des, was heißt Good Friends? Also das kann man 1:1 verstehen, aber man kann es auch so verstehen, dass die besten Freundschaften manchmal die sind, wo der eine versucht, den anderen zu schlucken. Wir haben dann mit Sergei Chardin damals gesprochen über Zoom und er war damals schon, also vor 2-3 Jahren, strikt dagegen, mit einem Russen zusammenzuarbeiten. Und deshalb haben wir gesagt, aber er ist so interessant, dass wir dann eben eine andere Möglichkeit suchen.
Wie haben Sie ihn in der Zusammenarbeit wahrgenommen? Was ist er für ein Mensch? Lebt er durch und durch für die Kunst? Steht er mit beiden Beinen mitten, es klingt so schlimm, wenn man das im Moment in der Ukraine sagt, mitten im Leben? Wie haben Sie ihn erlebt?
Ja, eigentlich damals schon, also vor 2-3 Jahren, wie gesagt, war es so, dass er aus seiner Sicht sich in Kriegsumständen befand. Er war je nachdem mal 2-3 Wochen auch nicht zu erreichen und er sagte hinterher, ich war im Osten der Ukraine und da finden gerade Kämpfe statt. Insofern dieses, was Sie mit beiden im Leben nennen, ließ sich, glaube ich, ab einem bestimmten Moment, ich nehme mal an, seit 2014, für ihn nicht mehr trennen von seiner Arbeit. Und entsprechend ist auch das Libretto, das er für die Münchner Biennale geschrieben hat, Lieder von Vertreibung und Nimmerwiederkehr, zwar nicht direkt bezogen auf die Ukraine gewesen, also das Wort Ukraine, der Name kommt nicht vor, aber dennoch, wie der Titel schon sagt, sind es akute menschliche Schicksale, die mit Auswanderung oder Grenzüberschreitung und so weiter zu tun haben und das sehr konkret. Also so dass das Publikum, muss ich mal sagen, ich selber auch sehr betroffen war, weil dann natürlich inzwischen das ausbrach, was wir offiziell auch den Krieg nennen, der eben für Sergei Chardin schon stattgefunden hatte vorher. Und dann erschien einem das also auf schlagende Weise aktuell und berührend.
In der Jurybegründung heißt es nachdenklich und zuhörend in poetischem und radikalem Ton, erkunde er, wie die Menschen in der Ukraine trotz aller Gewalt versuchten, ein unabhängiges, von Frieden und Freiheit bestimmtes Leben zu führen. Nachdenklich und zuhörend, poetisch und radikal. Ist das auch Ihr Eindruck?
Ja, ich meine, Sie können es selber gerne versuchen, falls Sie sich auf Socials bewegen. Ich folge Sergei Chardin jetzt schon länger auf Twitter. Und er nutzt diese Social Media sehr, sehr konsequent. Und er nutzt sie eigentlich im Sinne einer Zwischenpropaganda-Berichterstattung oder Berichterstattung, Propaganda, das Wort möchte ich gern zurücknehmen, also eigentlich Berichterstattung von dem, was er da tut. Und er ist sehr oft auf Fotos zu sehen, zusammen mit, ich sag mal, Kombattanten, mit Soldaten, mit Leuten, die konkret auch mit Waffen umgehen. Um ehrlich zu sein, so auf der Ebene besonders poetisch kommt es mir nicht vor, sondern es ist, wie er selber auch verlautbaren lässt, er hat natürlich ein großes Interesse daran, auch zum Beispiel uns oder den Westen, wenn es den gibt, zu informieren über die Zustände, die sich dort abspielen. Und Sie haben mir die Jurybegründung gerade vorgelesen. Ich kann mich jetzt nur persönlich äußern, das müsste ich prüfen, was er ansonsten verlautbaren lässt zurzeit.
Gibt es denn aus Ihrer Sicht eigentlich einen Unterschied, ob jemand einen Text für ein Buch, ein Essay, ein Gedicht, einen Roman schreibt oder ob es sich um ein Libretto handelt? Denkt man da anders? Schreibt man da, formuliert man da musikalischer?
Das ist eine sehr schöne Frage. Ich denke, dass ein Autor von der Intelligenz, beispielsweise von Sergei Chardin, oder wir hatten ja auch A.L. Kennedy dabei, also die schottische Autorin, oder eben Patoyan, den auf Kantonesisch schreibenden chinesischen Autor, die sind alle so erfahren und nachdenklich im guten Sinne, dass sie, wenn sie ein Libretto schreiben, zum Beispiel sich kürzer fassen. Also weil etwas in Töne zu setzen, braucht immer wesentlich länger. Also einen einzigen Satz zu transportieren, wenn er nicht nur so vor sich hin gesprochen sein soll, braucht eben länger. Das heißt, die guten Librettisten fassen sich kurz. Und ja, die Musikalität, die sie ansprechen, ist sicherlich auch ein Faktor. Sie denken, ob bewusst oder unbewusst, wird sicherlich mittransportiert, dass es sich am Ende auch um Musik handelt.
Der Komponist Manos Tsangaris über den Dichter, Romancier, Übersetzer, Musiker Sergei Chardin, der in diesem Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhält. Friedenspreis, auch so ein jahrelang selbstverständliches Wort, das einem heute nicht mehr so selbstverständlich über die Lippen kommt. Nicht allein wegen des Kriegs in der Ukraine, auch die Bilder, die uns am Wochenende aus Nordafrika erreicht haben, tragen dazu bei. Wohl annähernd 30 Menschen sind gestorben, wohl an die 200 verletzt worden, als sie versucht haben, die spanische Exklave Melilla zu erreichen. Sie liegt neben Marokko. Auch dort, außerhalb des eigenen Kontinents, schottet sich Europa gegen Menschen ab, die aus ihrer Heimat flüchten mussten. Gleichzeitig werden gerade in Bayern beim G7-Gipfel wieder die europäischen Werte betont, die es zu verteidigen gelte. An den Schriftsteller Navid Kermani ging die Frage, was es in ihm auslöst, von diesen Ereignissen gleichzeitig zu hören. Vor einigen Jahren hat er für eine Reportagereihe die EU-Außengrenzen und die Routen der Geflüchteten bereist.
Ich könnte heulen. Also das ist, bekommt man nicht zusammen. Und diese beiden Bilder zusammen ergeben das Europa von heute. Sie heben sich ja nicht gegenseitig auf. Also das Schlimme ist ja, dass wir von diesen Zuständen an den Grenzen Europas immer nur etwas mitbekommen, wenn solche spektakulären Ereignisse, wenn die Todeszahlen über 20 sind. Ansonsten, aber es passiert ja jeden Tag. Es passiert auf dem Mittelmeer, es passiert an den Ostgrenzen, es passiert an der Grenze zwischen Türkei und Syrien. Und es ist die reale Welt. Wir bauen uns eine heile Welt und bilden uns ein, wir seien irgendwelche besseren Menschen, unsere Kultur sei irgendwie überlegen. Aber wir verteidigen die eben wie andere autoritäre Regime auch, verteidigen unseren Wohlstand, unsere Sicherheit, unseren Frieden eben mit Waffengewalt. Und das ist die Realität. Und das macht mich zornig, weil ich meine, ich habe ja diese Bilder, Sie werden es vielleicht wissen, ich habe 2005 war ich, stand ich vor diesen Grenzzäunen, genau bei einem solchen Überfall oder Überversuch, diese Grenzzäune zu stürmen. Und jeder sagte, das wird nicht aufhören, das wird so weitergehen. Und das Einzige, was aufhört, ist, dass wir hinschauen.
In Griechenland werden Menschen zurück aufs Meer geschoben, dem sicheren Tod entgegen. Warum regt uns das nicht mehr auf? Warum ist das nicht in den Schlagzeilen? Weil der angebliche Wohlstand, der ja noch nicht mal der Wohlstand aller ist in Europa, weil der wichtiger ist?
Ich glaube, weil wir alle keine Lösung haben, weil wir alle spüren, dass das ein Problem ist, das uns eigentlich überfordert. Irgendwie spüren wir, ich meine, nehmen Sie nur das Beispiel der Hungerskatastrophen im Augenblick. Im letzten Jahr gab es die schlimmste Hungerskatastrophe seit vielen Jahren in Madagaskar. Wer hat davon erfahren? Wer hat darüber berichtet? Niemand. Im Augenblick die Folgen des Ukraine-Kriegs in Ostafrika, es zeichnen sich katastrophale Hungersnöte ab. In Afghanistan herrscht Hunger. Ich glaube, wir spüren, wir sind so, dass wir uns die Augen zuhalten und es einfach nicht wahrnehmen wollen, dass die Welt so ist, wie sie ist. Und wird aber uns weiter überfallen, die wird uns weiter beschäftigen, die wird einfach unsere Zäune einrennen und das in physischer Gestalt durch diese Migranten. Aber es wird auch auf andere Weise geschehen. Wir können die Welt nicht fernhalten und das, was mich auch noch bei der Sache nochmal zusätzlich jetzt vielleicht aufregt oder traurig macht, ist, wir haben jetzt eine Bundesregierung, die ein ziemlich gutes Papier zur Migrationspolitik, zur Integration, zu Asyl, also wo ich wirklich, ich habe mir das durchgelesen und dachte, das ist wirklich mal was Neues. Das ist ein neuer Ton. Das ist der Versuch, diese Probleme anzugehen, so mit beschränkten Möglichkeiten, die wir nun mal haben. Niemand von uns hat eine Lösung. Aber dann sieht man die Bilanz dieser Regierung und sieht auch die Außenministerin und den Innenminister und die Innenministerin. Und es gibt dann eben keine Reaktion. Es gibt keine Reaktion, keine wirklich harte Reaktion auf die Pushbacks in Polen, die den EU-Verträgen, den EU-Gesetzen, dem Geist der EU widersprechen. Und auch hier halten alle still. Selbst Podemos in Spanien, die angetreten sind, für genau diese Zustände zu bekämpfen, geben dann ein butterweiches Statement ab, sobald sie in der Regierung sind.
Als Sie sich auf den Weg dieser Fluchtrouten gemacht haben, haben Sie da irgendwas von dem gesehen, was immer so als das Allheilmittel genannt wird? Man muss die Ursachen für Flucht bekämpfen?
Ja, in den Werbebroschüren habe ich das gesehen und vor Ort natürlich überhaupt nicht. Und das war damals schon eine große Lüge und das ist weiterhin eine große Lüge. Und die nächste große Lüge ist ja die, dass wir, das kann man auch in diesen Papieren lesen, dass wir Flüchtlinge, Flüchtlingsabwehr in einem Atemzug mit Terrorbekämpfung behandeln EU-weit. Also das ist, der ganze Jargon ist militarisiert und entsprechend sind auch die Handlungen, das sind keine Zufälle, dass solche Dinge passiert. Wir outsourcen dann das Einzige, was sich ein bisschen geändert hat. 2005 waren es noch spanische Soldaten, die geschossen haben. Jetzt haben wir das sozusagen, um unser humanes Antlitz zu bewahren, outsourcen wir die Brutalität, die Folter in die Lager in Libyen mit Vergewaltigungen, mit unsäglichen Zuständen. Aber wir bezahlen dafür und damit sind auch wir verantwortlich. Das ist Europa heute.
Wie erreichen Sie im Moment in Spanien? Ist das, was da in Melilla geschehen ist, ist das in Spanien selbst ein Thema?
Ich habe natürlich gesehen, was die spanische Regierung hat verlautbaren lassen und auch was entsprechend auch dann spanische Menschenrechtler dazu geantwortet haben. Und das ist schon sehr, sehr enttäuschend, wenn linke Regierungen und Regierungen, die eigentlich aus einem Bürgerprotest entstanden sind, die genau solche Zustände angeklagt haben, dass sobald sie in Ministerrang kommen, und das ist vielleicht einfach ein menschliches Phänomen, ich weiß nicht, die genau so reden wie diejenigen, die sie einst bekämpft haben.
Sie haben vorhin gesagt, es war so klar, dass sowas geschehen würde und nicht nur einmal, sondern immer wieder und wieder und wieder. Aus Ihrer eigenen Anschauung, haben Sie eine Idee, was sich konkret ändern könnte oder müsste?
Ich kann natürlich jetzt auch nicht die Lösung da anbieten, aber es gibt natürlich Schlüssel oder Wege. Und das Seltsame ist ja, dass auch in Koalitionsvereinbarungen doch einige gute Hinweise standen. Natürlich ist es ein Aspekt. Einer von vielen notwendigen Aspekten ist natürlich, dass man auch eine legale Migration, eine Arbeitsmigration auch aus Afrika zulassen muss, dass man ein Visum beantragen kann, ein Arbeitsvisum, wenn man entsprechende Qualifikationen einreicht. Da das kaum möglich ist aus diesen Ländern, müssen diese Menschen illegal einreisen. Also jemand, der verfolgt, auch selbst politisch Verfolgte, haben ja praktisch keine Möglichkeit, legal in Europa Visum von ihrem Grundrecht Gebrauch zu machen, indem sie legal eine Einreise beantragen. Das heißt, einer von vielen Wegen, Schlüsseln oder Möglichkeiten, wo wir was tun könnten, wäre, endlich die Einreisebestimmung also quasi realistisch zu machen, dass diejenigen, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Not einreisen, entsprechend sich bewerben können, qualifizieren können, und diejenigen, die vor Bürgerkriegen fliehen, entsprechend über Kontingente verteilt werden, und diejenigen, die wirklich politisch verfolgt werden, dass sie die Möglichkeit haben, von ihrem Recht Gebrauch zu machen, politisches Asyl zu beantragen, damit sie auf legale Weise einreisen können. Dadurch, dass wir das alles versperren, kommt der gesamte Druck immer wieder übers Meer, über die Grenzzäune, und wir glauben, es damit von uns fernzuhalten. Und das wird noch eine Weile wahrscheinlich dann so weitergehen.
Europa hält die Augen zu. Der Schriftsteller Navid Kermani war das, über Europa, seine Werte und die zum Teil unmenschliche Verteidigung seiner Grenzen. Berühmt gemacht hat den antiken Helden Odysseus, der in anderen Sprachen Ulysses heißt, natürlich Homers Epos über den Trojanischen Krieg und seine Folgen. Aber Homer war nicht der einzige, den der Stoff faszinierte. Ein ganzes Jahrzehnt lang hat sich der italienische Komponist Luigi Dalla Piccola nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner Oper Ulysse beschäftigt, in einer Zeit damit, in der ganz andere und furchtbare Katastrophen den Menschen in eine schwere Sinnkrise gestürzt hatten. Für sie ist der rumirrende, einsame Odysseus das Symbol. Und irgendwie passt der Stoff auch nicht schlecht zu den heutigen Identitätsfragen, zu solchen Kriegen, gesellschaftlichen Debatten. Die Oper Frankfurt hat den selten gespielten Ulysse jetzt ins Programm genommen, inszeniert von Tatjana Gürbatscha. So hört sich das dann unter anderem an. Ian McNeil als Ulysse und Katharina Magera als Kirke. Michael Struck-Schlohn war für uns in der Premiere. Herr Struck-Schlohn, bei Homer hat Odysseus' Geschichte durchaus Hollywood-Potenzial, über die Meere getrieben, weil er einen Sohn des Meeresgottes Poseidon getötigt hat, diverse Frauenaffären, die Heimkehr nach Ithaka, grausame Rache an den Verehrern seiner Frau Penelope. Erzählt Dalla Piccola eine völlig andere Geschichte?
Das kann man nicht sagen. Es ist doch viel Homer drin. Es gibt diese berühmten Episoden mit der Nymphe Kalypso und der Zauberin Kirke und natürlich auch die Rache an den Freiern, die seine Penelope bedrängt. Das ist alles drin. Es gibt auch durchaus saftige Opernszenen da. Aber ich glaube, entscheidend ist, dass das Ganze aus der Perspektive des Odysseus gezeichnet ist sozusagen. Und der ist eben hier nicht so ein Held, so ein muskelbepackter Held, auch nicht der listige Odysseus, sondern er ist, wie er manchmal einmal sagt, ein Niemand. Also er ist ein Verlorener, er ist ein Einsamer, der auch nicht in die Welt getrieben wird von Poseidon aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube, er hat einen Sohn von ihm getötet. Nein, er ist einer, der selber getrieben wird, um das Geheimnis der Welt zu durchschauen. Und das klingt dann schon eher nach Existenzialismus, nach Camus zum Beispiel. Aber ich meine, Navid Kermani hat gerade über die Flüchtlinge gesprochen. Im Grunde ist dieser Odysseus auch ein Flüchtling, auch einer wie Dalla Piccola selbst, der die Kriege erlebt hat. Und Dalla Piccola hat eben neben diesem Homer, der so ein bisschen das Skelett ist, hat er dann noch andere Odysseus-Varianten daneben gepackt. Dante, Gerhard Hauptmann sogar, Gedichte von Hölderlin. Also es ist ein bisschen so ein philosophischer Zugang eigentlich. Und die Frage ist natürlich, wie geht man damit jetzt um auf der Bühne?
Denn durch die Regiearbeit kommt dann ja zum Stück in der Regel noch eine zweite Bedeutungsebene hinzu. Tatjana Gürbatscha hat in Frankfurt inszeniert, eine Regisseurin, die gern an psychologischen Tiefenschichten kratzt. Das heißt wahrscheinlich, dass sie diesen Odysseus dann auch nicht als Abenteuergeschichte erzählt hat.
Nee, das hat sie nicht gemacht, aber ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, dass man dieses Traumatische, was in dieser Figur drin ist, dass man das ein bisschen herauskratzt. Das Setting ist ein bisschen anders, also man erfindet so eine Ausgangslage, in der Touristen auf irgendeinem archäologischen Feld stehen und dann auf Reste stoßen. Das ist dann der Chor und die zimmern sich und erfinden so einen Odysseus für sich und malen den an. Das ist eine sehr enge Bühne und da gibt es auch dann alle möglichen Szenen mit Sex und Orgien und so. Ich fand, das war ein bisschen 1:1 Übertragung, ein bisschen billig eigentlich, wie sie da rangegangen ist. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, dass man so die psychologischen Blessuren herausarbeitet, die wir auch heute empfinden.
Dieser Ulysse wurde 1968 in Berlin uraufgeführt. Natürlich eine hochpolitisierte Zeit in Deutschland wie in Italien, aber auch eine Hochphase der radikalen neuen Musik. Nun klang das, was wir vorhin gehört haben, natürlich auch tatsächlich nicht gerade nach Puccini, scheint aber doch sehr gesanglich, auf Gesang hingeschrieben zu sein.
Das ist es auf jeden Fall. Ich finde ja, dieses Stück ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Auch wenn man 68 sieht, war ja ein Auftrag der Deutschen Oper, gerade nach den Schah-Unruhen und den Studentenunruhen. Mhm. Und da ist Della Piccola jemand ganz anderes. Und ich glaube, das ist eine zarte, sanfte Musik und die ist auch gesanglich. Und es ist ein philosophischer Stoff. Also etwas, was man vielleicht jetzt mal wieder ausgraben und wieder abstauben könnte.
Und umgesetzt von Sängerinnen, Sängern, Orchester?
Sie haben ein wunderbares Ensemble zusammengestellt. Ian McNeil haben wir gehört. Die Partitur fürs Orchester, das von Francesco Lanzilotta geleitet wurde, die Partitur ist ziemlich schwer umzusetzen. Da muss man viele Farben, man muss auch die Strukturen, die so auf Spiegelungen beruhen, die muss man herausarbeiten. Und ich finde, das war eigentlich das Highlight dieser Frankfurter Premiere, dass man dieses Stück eigentlich akustisch und in seinen Schönheiten neu erfahren konnte. Und auch eine neue Odysseus Ansicht.
Nun waren Sie sehr abgewogen in Ihrem Urteil. Ist es eine Wiederentdeckung und ist es eine lohnende Wiederentdeckung, Herr Strux-Lohn?
Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine Wiederentdeckung, die zeigt, dass die geschriebene Geschichte der Musik nicht nur auf Stockhausen und Kagel beruht, sondern auch, dass es auch diese Außenseiter gab. Die Leute, die Geschichte in sich transportiert haben, wie Luigi Dalla Piccola, der für Luigi Nono auch ganz wichtig war. Und insofern ist es eine Wiederentdeckung auf jeden Fall. Ich würde mir noch eine etwas klugere Inszenierung dazu wünschen.
Sagt Michael Strux-Lohn und gesehen hat er Ulysse von Luigi Dalla Piccola an der Oper Frankfurt. Vielen Dank. Wham! Das klingt entweder nach schrecklichem britischen Weihnachts-80er-Jahre-Pop oder nach Comic mit Faustschlag à la Roy Lichtenstein, ist aber ein Schritt zu mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Kultur, mehr in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Wenn es um Führungspositionen in Museen oder im Opern- und Theaterbetrieb geht, dann ist die Geschlechtergerechtigkeit nämlich noch lange nicht erreicht. Das soll nun der Verein WAM, steht für Women in Arts and Media, ändern, der heute seine Arbeit aufnimmt. WAM soll vor allem als Forum oder Plattform für den Austausch unter Frauen dienen, die in der Kultur arbeiten. Der Deutsche Kulturrat hat dazu 2018 mit seinem Programm Frauen in Kultur und Medien den Anstoß gegeben. Morgen hören Sie in Kultur heute dazu ein Interview mit der Vorsitzenden von WAM. In Harare, der Hauptstadt Simbabwes, sollte heute das Urteil im Prozess gegen Tsitsi Dangarembgua fallen. Die Schriftstellerin und Filmemacherin, die 2021 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhielt, wird in ihrer Heimat angeklagt, zu Gewalt, Friedensbruch und Bigotterie aufgerufen zu haben. Sie hatte sich unter anderem auf einer Demonstration für die Rechte von Frauen eingesetzt. Dangarembgua, die zurzeit in Deutschland ist, konnte heute allerdings aus gesundheitlichen Gründen nicht in Harare erscheinen, weswegen die zuständige Richterin einen Haftbefehl erließ. Der Prozess wurde auf den 4. August vertagt. Die Schriftstellerin muss ein medizinisches Attest vorlegen. Ihr Ehemann sprach von Schikane. Die Schriftstellervereinigung PEN Zentrum Deutschland forderte die Einstellung des Verfahrens. Die Zukunft des Museums Hamburger Bahnhof in Berlin, das zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehört, war längere Zeit ungewiss. Heute nun haben sich der Bund und die zuständige Immobiliengesellschaft auf einen Mietvertrag von 25 Jahren Laufzeit mit Kaufoption geeinigt. Kulturstaatsministerin Claudia Roth sagte heute, damit sei ein wichtiger Schritt gemacht, um die Kunst im Hamburger Bahnhof langfristig für die Öffentlichkeit zu sichern. Davon profitiere der Kulturstandort Berlin und das Kulturleben in Deutschland. Die Kunst im Hamburger Bahnhof bleibt also. Andere Kunst macht sich auf den Weg nach Hause, das heißt nach Afrika. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz kündigte heute mehrere Rückgaben nach Kamerun, Namibia und Tansania an. Dabei handelt es sich unter anderem um die muschelbesetzte Holzstatue Ngonso, die vom Volk der Nso als Muttergottheit verehrt wird. Was in der Pressemitteilung mehrere Jahre des Kontaktes mit Vertretern, der ihn so bezeichnet wird, kann man aus anderer Perspektive auch den bislang vergeblichen Kampf von Aktivistinnen um ihr Kulturerbe nennen. Schon vor 4 Jahren berichtete die Taz über Ngonzo und deren unrechtmäßige Aneignung.
Auch eine Frage von guter PR-Arbeit. Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann erfahren Sie in den Informationen am Abend Neues zur Austrittsstatistik der katholischen Kirche. Mein Name ist Stefan Kolderhoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.